Hallo ihr Lieben, buongiorno. Zu Zuckerfrei beginnt im Kopf, deinem Podcast. Zu wirklich allem ganz viel Wissen, einem Rundumschlag um das Thema Industriezuckerfrei werden. Ich freue mich riesig, dass du reinhörst. Ich bin Leandra, ich bin Schauspielerin, ich bin Moderatorin und ich bin Sprecherin. Und wirklich, ich habe so gern Süßigkeiten gegessen. Snickers, Mars, Co, Giotto, Raffaello, alles. Und ja, habe ganz lang versucht, industriezuckerfrei zu werden, weil ich auf verschiedenen Ebenen gemerkt habe, dass es Wirkungsweisen hat. Vielleicht hörst du hier ganz neu rein in den Podcast, vielleicht bist du auch ein alter von unseren riesen Community-Podcast-Hasen. Für alle, die es noch nicht wissen, industriezuckerfrei werden ist so eine richtige Geisteserweiterung, weil wenn du industriezuckerfrei wirst und vielleicht gerade denkst, okay, das ist irgendwie ungesund und weißer Zucker, das habe ich schon mal gehört, ein bisschen abnehmen will ich auch und ich habe gehört, man kriegt auch bessere Haut und nicht so schnell Falten. Dann kann ich dir sagen, das stimmt alles zu 100%, weil deine Haut wird besser, du kriegst weniger Falten. Falten können sogar gefühlt zurückgehen, einfach weil Industriezucker so krass unser Kollagen angreift. Und was aber darüber hinaus noch, was ich wirklich finde, so große Wunder sind, zuckerfreie Wunder sind, seitdem ich industriezuckerfrei bin, und das wirst du wahrscheinlich auch merken, viel weniger krank bist, viel anfälliger für Krankheiten. Ein Energiehoch hoch 100, wirklich, man kann es nicht anders sagen. Zellulite und Co., alles sich reduziert, Haare wachsen, weil auch, was so wenige wissen, dass die Kopfhaut extrem durch den Industriezucker angegriffen wird, weil das Erste, wo der Körper sich seine ganzen Nährstoffe rauszieht, wenn er sie braucht, um nämlich den Industriezucker abzuschwemmen, ist die Kopfhaut. Und da sind unsere Haare drauf. Und deswegen, wenn du keinen Industriezucker mehr konsumierst, wird auch das sich komplett verändern. Also es ist wirklich, es ist so ein krasses Superhelden, super Rundum-Tool mit dem Industriezucker. Und das Trickige daran ist, dass es gar nicht immer so einfach ist, damit aufzuhören. Und deswegen gibt es diesen Podcast. Hier gibt es wirklich ganz viele Tools, ganz viele Hacks, wie du auf Geistesebene industriezuckerfrei wirst, ohne Verzicht, ohne das Gefühl zu haben, du geißelst dich selber, sondern einfach in der Konsequenz aus dem ganzen Wissen, aus dem, was du hörst, aus den ganzen Experteninterviews, aus den Solo-Folgen, deinen Geist und deine Gedankenkraft so gut zu lenken und zu steuern, dass du im Umkehrschluss und bei dem, was am Ende aus dem Wasserhahn rauskommt, nämlich dein Resultat, ganz anders handelst. Und ja, genau, das wollte ich nochmal am Anfang mit euch teilen. Ich habe übrigens gestern, wollte ich euch noch erzählen, da freue ich mich so drauf, einen Salz-Karamell-Brownie gemacht. Mein Gott, war der gut, wirklich. Ich habe noch so ein Riesenblech. Und der ist wirklich mit so einer richtig fetten Brownie-Schicht. Dann dieses Salz-Karamell, das habe ich nur gemacht mit Datteln. Salz und wirklich, das ist unfassbar, Kokosöl. Und dann diese 100%ige Schokolade, das ist so unglaublich. Und ich habe den gestern gemacht und er ist heute noch leckerer gewesen. Mein Gott, wirklich, Gott sei Dank habe ich so viel gemacht. Das Rezept teile ich auf jeden Fall bald bei Instagram. Und heute wollte ich dich sogar mitnehmen, denn ich habe einen Podcast-Gast und wir haben hier auch ganz viele Geistesfolgen und so Lebensfolgen. Aber heute habe ich einen Podcast-Gast, den ich selbst kennengelernt habe bei einer Moderation und ganz begeistert war von seinem Wissen, von seiner wirklich, wie ich finde, so smarten und auch angenehmen und irgendwie, ja, so ganz auf dem Boden gebliebene Art. Und ich habe moderiert auf dem DAK Kochduell. Einer der Köche oder der Koch, gegen den angetreten wurde, war IQ's Kitchen. Vielleicht kennst du ihn. Er ist Carmine, ist auch Italiener und er ist Fitnesskoch, er ist Ernährungscoach und seit 15 Jahren begleitet er Menschen rund um das Thema Ernährung, coacht, hat die Philosophie, dass man ganz viel, ganz schnell Dinge lecker machen kann und dass man auch einfach seinen Alltag, die Ernährung im Alltag mit kleinen Hacks, Tricks, Tools auf ein ganz neues Level bringen kann. Und das hat mich so angefixt bei diesem Kochduell, wo er auch sowas unglaublich Leckeres gemacht hat mit Finocchio, mit Fenchel. Also es war unfassbar lecker und hat seine ganzen Tools und Hacks rausgehauen und alle waren begeistert. Und deswegen dachte ich, diesen Mann möchte ich bitte auch hier im Podcast haben. Und jetzt fast ein Jahr später hat's geklappt. Und deswegen wirklich ganz viel Freude bei dieser Folge mit Carmine. Carmine oder Coach oder wie man dich nennt auf Social Media. Ich freue mich riesig, dass du im Podcast bist. Wir kennen uns ja noch vom DAK Kochduell, wo ganz viele Fans waren, wo du live gekocht hast auf der Bühne und ich das Glück hatte, dir 1000 Trillionen Fragen stellen zu können. Du bist unglaublich erfolgreich auf Social Media. Du inspirierst ganz viele Menschen und was ich so toll fand, deine Assistentin hat mir auch erzählt, dass sie bei dir im Programm war, ganz viel abgenommen hat und komplett ihr Ernährungswissen, ihr ganzes Sein mit der Ernährung umgestellt hat. Und ich glaube, jetzt gerade im Januar, du hast gerade erzählt, du hast unfassbaren Zulauf, Menschen wollen ganz viel verändern. Nimm uns einmal mit. Warum ist der Januar so ein Ernährungsveränderungsmonat?
Ich glaube, das hat einfach einen ganz starken psychologischen Effekt, dass Menschen zu Beginn des Jahres für sich so einen Cut setzen und sagen, ab jetzt möchte ich gerne etwas verändern. Interessant ist ja dann, wenn man sich die Statistiken anschaut, dann ist, glaube ich, der zweite Freitag im neuen Jahr der Quitter's Day schon wieder. Also das ist dann wieder der Tag, wo ganz, ganz viele Leute ihre Neujahrsvorsätze über Bord werfen. Aber dann gibt es natürlich auch noch einen großen Teil, der weiter durchzieht. Und das sind die Menschen, die ich natürlich auch abholen und mitnehmen möchte und in diesem ganzen Prozess auch gerne begleite, ob jetzt auf Social Media oder im 1:1. Aber ich glaube, das hat einfach einen sehr, sehr starken emotionalen Charakter, aber auch vor allem psychologischen Effekt, dass dieser 1. Januar einfach eine ganz besondere Bedeutung für uns hat.
Und wie ist es bei dir? Also wie kam das, dass du der geworden bist, der du geworden bist? Du hast ja unfassbar viel Ernährungswissen. Also wie kam das? Wie kamst du zu diesem Thema? Wie hast du verstanden, was für einen Wert das hast? Und du machst ja auch so mega leckere Rezepte. Also ich weiß noch, das alles sind ja ausgeflippt, auch weil das so lecker war alles und gesund. Also wie kamst du denn überhaupt zu diesem Thema?
Ja, es war ein sehr langer Prozess. Also müsste ich jetzt sehr weit ausholen. Ich bin schon seit meiner frühesten Kindheit sportbegeistert gewesen. Und um das Ganze abzukürzen, ich habe dann mit 16, 17 den Weg gefunden zum Krafttraining. Und das war dann für mich so der Turning Point im Leben, wo ich verstanden habe, okay, wenn du erfolgreich sein willst in diesem Bereich, ja, wenn du jetzt einen guten Körper aufbauen willst, Muskeln aufbauen willst, was man halt so als Jugendlicher natürlich für Ziele hat, ne, man will ja erstmal irgendwie einen schönen ästhetischen Körper haben, dann musst du dich auch um die Ernährung kümmern, weil das Training allein reicht nicht aus. Ja, das wurde mir schon relativ früh eingetrichtert von den ganzen alten Hasen, die schon viele, viele Jahre auf dem Buckel hatten. Und so fing ich dann an, mich recht früh selbst für das Thema Ernährung zu begeistern, habe mich damit beschäftigt, von okay, Mama kocht für dich zu ich fange jetzt an, quasi als Selbstversorger mich in die Küche zu stellen und meine Mahlzeiten zuzubereiten. Meine Brotdose für die Schule wurde dann nicht mehr von Mama gepackt, sondern habe ich dann selbst vorbereitet. Und so hat sich das dann immer weiter fortgeführt. Und ja, so habe ich mir einfach auch ein gutes Ernährungs-Know-how aufgebaut über die ganzen Jahre immer weiter vertieft. Das war dann wie so ein Rabbit Hole. Und dann habe ich mich auch dazu entschlossen, Sportwissenschaften zu studieren, weil mich auch das ganze Sportthema interessiert hat. Und ja, aus dieser Leidenschaft ist dann irgendwann mein Beruf geworden. Also das ist nach wie vor eine ganz, ganz große Passion und ich bin total interessiert und es wird auch nie langweilig gefühlt. Also ja, so bin ich quasi da reingerutscht. Und ich habe übrigens auch schon recht früh angefangen, dann erstmal Freunde aus meinem direkten Umfeld selbst zu coachen, ne, also Ernährungscoaching, und habe auch gemerkt, dass mir das total viel Spaß macht. Ja, und dann kam irgendwann die Entscheidung, hey, mach doch einen Beruf daraus. Und dann ging das weiter mit Personal Training und so weiter. Und irgendwann dann auch über die Social Media Präsenz, was schlussendlich deswegen eigentlich nur passiert ist, weil ich mich irgendwann dazu entschieden habe, ein Buch zu schreiben. Und ich mir dachte, okay, ich habe jetzt wenig Geld für ein Marketingbudget. Hey, Social Media bzw. Instagram bietet mir quasi eine gratis Plattform, um meine Dienstleistung, meine Bücher zu bewerben. Und so fing das dann an, dass ich als Content Creator auf Social Media angefangen habe. Das war so der kurze, knappe Abriss der Werdegang.
Und was hat dich so fasziniert? Du hast jetzt gesagt, Rabbit Hole. Hat dich fasziniert, was mit deinem Körper passiert? Ich habe dich ja gesehen, du bist ja auch super in Form. Was hat dich so fasziniert? Also hat dich Ernährung als Weg zu Gesundheit oder Körperform, was war das genau in diesem?
Also ganz zu Beginn war es ganz klar, um einfach einen besseren Körper aufzubauen. Ich habe recht schnell gemerkt, dass die Kombination aus Training und Ernährung extrem gut funktioniert. Vor allem auch im Vergleich zu meinen Freunden, die nur trainiert haben und weiterhin ihre Ernährungsroutinen so durchgezogen haben wie vorher. Ja, da hieß es weiter, okay, wir gehen zum Döner, Meckes. Ja, ich habe mich dann immer so ein bisschen ausgeklinkt. Ja, ich habe dann wirklich ganz hardcore meinen Quark immer mitgenommen. Ne? Also damals hat man das auch in Tupperdosen überall mitgeschleppt. Oder hab dann
Speisequark oder diesen Magerquark?
Ja, den Magerquark. Und damals gab es noch nicht diese ganzen tollen Möglichkeiten wie heute, das zu aromatisieren, ohne irgendwie Kalorien dazu zu packen. Früher war es dann so, entweder pur löffeln oder das höchste der Gefühle war dann irgendwie ein bisschen Marmelade mit rein oder ein bisschen Honig. Es hat dann aber immer noch sehr pumpig geschmeckt und nicht wirklich gut. Ja, oder man ist dann einfach im Supermarkt, hat sich 4 Rollen harzer Käse geholt und hat die einfach so pur gefuttert. Ne? Also das war noch eine etwas andere Zeit. Ja, ja, aber worauf ich hinaus will, also zu Beginn war es wirklich Essen, um seine körperlichen Ziele besser, schneller, erfolgreicher zu erreichen. Hab dann mit der Zeit aber auch gemerkt, dass es insgesamt mir sehr gut getan hat. Also ich habe gemerkt, ich war deutlich weniger krank als meine Freunde. Ich habe mich insgesamt sehr leistungsfähig gefühlt, sehr fit. Mein Schlaf war gut, meine Hautgesundheit wurde sehr viel besser. Ich war jemand, der früher nicht unter Akne gelitten hat, aber ich hatte zum Beispiel ganz schlechte Haut am Rücken. Die ist dann sehr schnell sehr viel besser geworden, als ich Zucker reduziert habe, als ich insgesamt einfach meine Ernährung deutlich gesünder gestaltet habe und weg von diesem klassischen Junkfood, Fastfood, was man eben so in dieser Jugendzeit sehr oft und sehr viel konsumiert, hin zu einer sehr viel naturbelasseneren Ernährung, also unverarbeiteter.
Was ich so krass finde, ist ja eigentlich verrückt, dass deine Freunde dann trainieren gegangen sind und so viel getan haben und dass da gar nicht diese Verbindung war, oder? Mhm. Also wie kann das sein, dass man dann bei Mc's sich die Chicken McNuggets reinpfeift und dann zu McFit dann so, oder?
Ja gut, also das war natürlich auch eine Zeit, da war noch nicht so viel Aufklärung. Man muss auch sagen, ich war schon sehr früh interessiert an dem ganzen Thema und habe auch Lust drauf gehabt, mich da reinzufuchsen und mich da zu committen. Ja, es ist halt nicht normal, dass du mit 16, 17 anfängst, als Jugendlicher selbst zu kochen und die über Ernährung Gedanken zu machen. Ja, da geht's eher darum, so Essen ist so beiläufig, ja, und dann vor allem auch sehr viele gezuckerte Getränke konsumiert, Eisteegetränke, Energies und Co. Und ich war dann erstmal eine ganze Zeit lang der Außenseiter. Ja, das ist in meiner Altersklasse damals, war das ja nicht üblich, dass du dich gesund ernährst und mit dem Thema befasst. So, da warst du uncool, wenn du das gemacht hast. Und die Coolen, die gingen dann halt zu McDonald's oder regelmäßig Döner essen oder einfach mal eine Currywurst. Also wirklich ohne Gedanken über Essen. Und ehrlicherweise hätte ich es auch wahrscheinlich gut weggesteckt, weil ich einfach so viel Sport gemacht habe. Ich habe ja noch parallel im Fußballverein gespielt. Ich war immer schon sehr, sehr aktiv. Das heißt, ich hätte es wahrscheinlich ja gar nicht gemerkt im Sinne von einer Gewichtszunahme. Aber am Wohlfühlfaktor hätte ich es ja wohl gemerkt. Und wie gesagt, mein Hautbild war auf jeden Fall nicht das Beste zu der Zeit und hat sich dann ganz, ganz massiv gebessert. Und das sind natürlich dann auch so Feedbacks, die dir dein Körper gibt, die dich dann dazu motivieren, sollten im besten Falle, daran weiter festzuhalten.
Wahnsinn. Würdest du dann sagen, dass du ein anderer Carmine warst, als du Fastfood gegessen hast, jetzt unabhängig vom Sport?
Ja, ein anderer würde ich jetzt nicht sagen, charakterlich, aber körperlich und vom Wohlbefinden auf jeden Fall. Das würde ich schon so bestätigen. Also meine Lebensqualität war schon deutlich besser, als ich mich gesünder ernährt habe. Das war sicherlich auch so eine Kombination aus allen möglichen Dingen, weil man muss natürlich auch dazu sagen, ich habe dann aufgehört, Alkohol zu trinken oder nicht mehr in der Regelmäßigkeit, was ja auch zu der Zeit irgendwie gang und gäbe war, jedes Wochenende unterwegs zu sein, zu feiern, Alkohol zu trinken. Das heißt, ich habe diese ganzen ungesunden Sachen weggelassen. Ich habe auch dann, wie viele Jugendliche, auch eine Zeit lang mal geraucht. Das habe ich dann auch weggelassen, ne? Das heißt, ich habe insgesamt natürlich mein Leben sehr viel gesünder umgestellt und am Ende natürlich auch die ganzen Benefits gehabt.
Ich finde es so krass. Du bist ja super erfolgreich mit deiner Arbeit. Ganz viele Leute machen deine Sachen nach. Du bist ja eine super Inspiration. Und man guckt auch total gern, wie du das teilst alles und mit wie viel Leidenschaft. Wirklich. Aber trotzdem kommen ja super viele Leute immer neu auch zu dir. Man könnte ja denken, okay, Carmine hat jetzt alle abgegrast. Aber es kommen immer wieder neue. Das heißt, das, was du mit 18, 19 oder ich glaube 16 hast du gesagt, angefangen hast, ist, obwohl es solche Leute wie dich gibt, gar nicht gang und gäbe. Ich denke mal, das machen ja alle. Alle ernähren sich ja gesund und es ist ja die Bubble, wo man dann drin ist. Aber warum meinst du, ist das denn nicht so? Also woran liegt's?
Fehlende Aufklärung und fehlendes Bewusstsein. Also wenn du mich nach meiner Mission fragen würdest, dann würde ich sagen, genau dieses Bewusstsein zu schaffen. Bewusstsein für Ernährung. Wir müssen uns ja einfach nur mal die Statistiken anschauen. Wir sehen in Deutschland, dass wir mittlerweile über 50% Übergewichtsrate haben. Ja, das heißt, mehr als jeder Zweite ist übergewichtig. Wir sehen eine wachsende Zahl bei Kindern. Ich glaube, wir liegen aktuell laut den letzten Statistiken, die ich gesehen habe, bei 16% Übergewicht bei Kindern. Und davon sind sogar 6% adipös. Das ist eine erschreckend hohe Zahl, wenn man sich das vor Augen führt. Und wenn man weiß, dass Übergewicht mit so vielen Volkserkrankungen in Verbindung steht und die Mortalität natürlich enorm steigert, dann, und wir wissen, dass Übergewicht ja immer nur die Folge von zu vielen Kalorien ist, also einer Überernährung, dann ist es ja ganz klar, dass eben dieses fehlende Bewusstsein da ist. Ich glaube, die meisten, wenn du die Leute auf der Straße fragen würdest, ist Cola gut, ist Fastfood gesund? Und die meisten Leute wissen das ja, was theoretisch nicht so gut wie sie ist. Aber was passiert in der heutigen Zeit aufgrund des modernen Lebens, vor allem durch, das ist der Postbote, ich mach ganz kurz auf.
Ja, ja, natürlich, gar kein Thema.
Da.
Hallo?
Inso. Klassiker.
Ach, oh gut, gar nicht schlimm. Wo wohnst du eigentlich? In welcher Stadt? Habe ich dich schon gefragt?
In Gießen.
Ach, stimmt, doch, ich komme aus Köln ursprünglich. Genau, das war das Dorf, das ich das kannte.
So, wo war ich stehen geblieben bei fehlendes Bewusstsein?
Genau, warum die Leute trotz, also warum das nicht. Wir wissen, genau, die Cola, du fragst die Leute, ist, ob eine Cola gut ist, aber.
Genau. Und du wirst dann wahrscheinlich immer als Antwort bekommen, so, ja, ich weiß, was es ist, aber wir wissen aufgrund oder wir sehen aufgrund des modernen Lebensstils, der sehr stressbehaftet ist, und Stress ist ein ganz, ganz starker Trigger für eine Überernährung. Ja, wir sehen, dass natürlich auch sehr viel Triggerfood da draußen kursiert. Also was ist Triggerfood? Triggerfood, das sind Lebensmittel, die besonders schmackhaft sind, die bestimmte Geschmackskombinationen enthalten. Salz, Zucker, Fett, das sind so die Klassiker, Umami, die Lebensmittelhersteller natürlich ganz bewusst in bestimmten Lebensmitteln reinpacken, weil sie uns ein Stück weit abhängig machen, auch wenn ich sehr vorsichtig bin mit dem Begriff. Und das ist alles so ein Zusammenschluss von Dingen, der am Ende dazu führt, dass wir einfach zu viele Kalorien zu uns nehmen, auch wenn wir uns völlig bewusst sind, dass das in der Situation jetzt nicht gut für uns ist. Aber wir sind da wirklich wie so kleine Zombies, sage ich immer. Und werden da quasi fremdgesteuert, wenn man so möchte. Und dieses Bewusstsein zu wecken, ist, denke ich, ganz wichtig, dass man dieses lustvolle Essen ein Stück weit unterdrückt und durch neue, bessere Routinen überschreibt und sich eine feste Struktur im Alltag einbaut oder befolgt, die es einem einfach erleichtert, sich an bei gewissen Dingen zurückzuhalten, um es vorsichtig auszudrücken, und die wirklich wichtigen Routinen dann so zu etablieren, dass wir erst gar nicht in die Situation kommen, zu viel zu essen. Das kann man, und das ist quasi so einer meiner Jobs, den Leuten zu erklären, hey, wie kannst du dir so eine Alltagsstruktur aufbauen, dass du erst gar nicht in die Situation kommst, dass du ständig Heißhunger hast, dass du in kritischen Momenten dann eben zu Junkfood greifst oder zu Comfortfood, wie es so schön heißt.
Was wäre so eine Alltagsstruktur? Also wenn du jetzt jemanden hast, der sagt, boah, geht gar nicht, ich schon morgens Croissant mit Marmelade, und was würdest du dem sagen?
Ich würde schon mal sagen, setz auf jeden Fall auf eine geregelte Mahlzeitenstruktur. Das, denke ich, ist schon mal ganz wichtig, dass man zumindest irgendwie eine Form von Frühstück hat. Das muss jetzt auch nicht unbedingt was Festes sein. Es reicht völlig aus, wenn du zum Beispiel morgens einfach mit was Proteinreichen reinstartest. Dann habe ich zum Beispiel mit einigen Kunden von mir die Vereinbarung, hey, trink zumindest einen Proteinshake, dass du einfach Proteine schon mal morgens zu dir genommen hast. Warum ist das wichtig? Proteine sind essentiell. Wir wissen, dass Proteine einfach einen sehr hohen, sehr guten Sättigungseffekt haben. Zusätzlich haben sie noch weitere positive Effekte, zum Beispiel einen hohen Thermogeneffekt. Das heißt, das unterstützt den Stoffwechsel, und das wäre quasi so eine Art Kompromiss. Ansonsten kannst du natürlich auch mit einem anderen proteinreichen Frühstück starten, im Sinne von, hey, ich esse einfach ein Rührei morgens oder mache mir Körnigen Frischkäse auf ein Vollkornbrot also auf jeden Fall irgendwie mit was Proteinreichen in den Tag starten und jetzt nicht unbedingt direkt mit, einem Weizentoast mit Marmelade, ja, was nur dazu führt, dass du kurz darauf wahrscheinlich wieder Hunger hast, weil du einfach in diese Blutzuckerachterbahn reinkommst. Deswegen würde ich morgens eher gucken, dass ich was Proteinreiches, was Ballaststoffhaltiges zu mir nehme. Nicht mal unbedingt jetzt super viele Fette zum Beispiel integrieren. Es müssen auch nicht Unmengen an Kohlenhydraten sein. Aber Proteine sind aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig. Und dass wir dann eben gucken, dass wir jetzt keine langen Essenspausen haben, sondern irgendwann vielleicht am Vormittag, frühen Mittag, dann schon wieder eine Kleinigkeit zu uns nehmen. Das sind dann auch im Idealfall irgendwie Proteine mit einer Ballaststoffkombination. Am besten packt man sich natürlich schon daheim was ein, dass man gar nicht in die Situation kommt, ich habe nichts dabei. Jetzt kommt aber dieser Moment, wo wieder dieses Fingerchen kommt und dann gehen viele eben zum Snackautomaten oder da geht die Schublade dann auf, da sind die Süßigkeiten da, ne? Dass man also auch vorsorglich Meal Prep macht, wie es heute neumodern heißt, und sich Dinge mitnimmt. Das geht dann eben im gewissen Rhythmus so weiter, dass man auf jeden Fall auf eine gute Mahlzeitenstruktur setzt und die Mahlzeiten auch entsprechend so zusammensetzt, dass sie eine gute, langanhaltende Sättigung liefern. Das ist, denke ich, ganz wichtig, da auch auf die richtigen Lebensmittel zu setzen und auf bestimmte Lebensmittelkombinationen.
Ja, was sind denn so die besten Proteine, die du empfiehlst? Weil ich weiß, einmal bei dem DRK-Kochduell, wo wir zusammen waren, hast du gesagt, Nüsse würdest du empfehlen, aber die sind hochkalorisch, da würdest du eher was anderes empfehlen. Was sind denn so deine Top-Sachen, die man so immer im Kühlschrank haben sollte?
Ja, also Klassiker sind natürlich sowas wie Quark oder Skyr. Naturjoghurt ist tatsächlich eher nicht so proteinreich im Vergleich dazu. Kann man natürlich auch mal essen, aber das ist jetzt nicht die Top-Proteinquelle. Also sind tatsächlich, ich würde sagen, Skyr, Quark, Eier, wobei Eier jetzt auch nicht so die beste Proteinquelle sind, aber insgesamt ist Eier einfach ein sehr hochwertiges Lebensmittel. Dann würde ich sagen, körniger Frischkäse, falls ich das noch nicht gesagt habe. Natürlich Fleisch, gerade magere Fleischsorten. Das muss jetzt nicht nur Geflügel oder Pute sein. Auch mageres Rindfleisch ist super. Schweinefleisch bin ich eher zurückhaltend. Dann natürlich Fisch, da sowohl der magere als auch vor allem der fettreiche Fisch, weil der natürlich dann zusätzlich Omega-3-Fettsäuren liefert. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal auf pflanzlicher Ebene anschauen, sowas wie Tempeh, Tofu, Hülsenfrüchte, Semi, ja, muss man einfach sagen, Hülsenfrüchte, Bohnen, das ist so ein bisschen wie bei den Nüssen. Die enthalten natürlich einen gewissen Proteinanteil, aber bei Hülsenfrüchten haben wir auch im Verhältnis dazu einen relativ hohen Kohlenhydratanteil. Das ist jetzt nicht weiter schlimm, muss man aber einfach wissen. Genauso auch wie Nüsse natürlich einen gewissen Proteinanteil beinhalten, aber dafür natürlich einen deutlich höheren Fettanteil. Also muss man da immer gucken, was definieren wir als Proteinquellen. Für mich sind reine Proteinquellen immer ganz entscheidend. Und auch ein Proteinpulver im Übrigen ist eine sehr hochwertige, sehr gute Proteinquelle, die natürlich erstmal nur Proteine liefert und sonst nichts. Deswegen sage ich auch, ist super sinnvoll als Ergänzung, aber damit sollte man jetzt nicht seine komplette Eiweißzufuhr abdecken. Deswegen bin ich ein großer Freund von einer möglichst großen Vielfalt an unterschiedlichen Proteinquellen.
Und meinst du auch, weil das ist auch so die Erfahrung, umso höher dein Protein quasi Spiegel im Laufe des Tages ist, desto weniger Heißhunger hast du womöglich und würdest du auch sagen, weniger Lust auf industriell Zucker, Süßigkeiten?
Ist ganz spannend. Viele kennen ja mittlerweile die Abnehmspritze, Ozempic oder Mounjaro. Und die arbeitet ja über diverse Signalwege, ja, ohne da zu tief reinzugehen. Aber da gibt es den GLP-1 und GIP. Und interessanterweise hat Protein den gleichen Effekt. Deswegen sage ich immer auf Social Media, das natürlichste Ozempic ist eine proteinreiche Ernährung, weil es über die genau gleichen Signalwege arbeitet und die Sättigung unterstützt und die Magenentleerung sozusagen verzögert. Und übrigens auch eine blutzuckerstabilisierende Wirkung hat. Deswegen ist Protein auch sehr hilfreich, um Heißhunger besser zu kontrollieren. Ja, das ist Fakt.
Und warum meinst du, ist es, ich meine, man hört es oft, aber trotzdem viele Leute sagen, ja, ich habe dann Süßigkeiten-Crash und es wird gar nicht überlegt, woher das kommt und dass wahrscheinlich die Schritte davor schon dahin geführt haben, auch oft so diese verarbeitete, ohne Nährstoffe. Am Ende sucht man ja Nährstoffe mit Zucker-Crash, oder? Wie würdest du das, warum meinst du, kommt das bei manchen Leuten?
Heißhunger ist multifaktoriell. Es gibt da nicht den einen Auslöser. Also es gibt natürlich eine emotionale Komponente, muss man ganz klar sagen. Also oft ist da nicht mal eine biologische Ursache, sondern eine rein psychologische Ursache, dass man zum Beispiel gewisse Emotionen damit einfach stillen möchte. Wir alle kennen das, wenn man irgendwie traurig ist, Schokolade damit, ne, wenn man als Kind damit getröstet wurde, dann entwickelt man natürlich auch eine gewisse Verknüpfung, eine neuronale Verknüpfung, die dann in solchen Momenten uns ganz oft dazu verführt, sozusagen auf solches Comfort Food zurückzugreifen. Aber dann natürlich das, was ich eben gerade gesagt habe, lange Essenspausen, dass man dann quasi in so ein Blutzuckertief reinfällt. Und was will unser Körper in diesem Moment? Unser Gehirn weiß ganz genau, in diesem Moment hilft uns Zucker, um schnell wieder aus dem Loch rauszukommen. Also ich kenne niemanden, der in so einem richtigen Heißhungerloch plötzlich sagt, ich habe jetzt so Lust auf ein Vollkornbrot. Nein, der will was, was schnell im Körper ankommt. Ja, und das ist dann entweder Flüssigzucker, das ist für mich sowieso der schlimmste Zucker überhaupt.
Cola.
Ja, also genau, Cola, aber auch Fruchtsäfte, das, was quasi vermeintlich besser ist, was es nicht ist. Es gibt so ein Tabuthema bei mir. Ich bin niemand, der mit Verboten arbeitet, aber für mich sind gezuckerte Getränke absolutes Tabuthema. Ja, also wirklich, ja. Das gibt's ganz, Das gibt's vielleicht mal, wenn Feiertag da ist, dann bekommt mein Kleiner mal ein Glas O-Saft. Aber sowas wie Cola, Limos, gezuckerte Energies und Co., da gibt's heute so viele Zero-Alternativen, die deutlich besser sind als die gezuckerten Varianten. Das Grundproblem ist, denke ich, zu lange Essenspausen, das ganze emotionale Thema. Und ja, natürlich, wenn wir uns den ganzen Tag sehr nährstoffarm ernähren, dann fehlt unserem Körper natürlich etwas. Und das versucht er eben auch über Hungersignale wieder reinzubekommen. Das ist klar. Unser Körper ist ja nicht dumm. Unser Körper kennt sehr wohl, ob wir zum Beispiel ein Energiedefizit haben, ja, dass wir den ganzen Tag zu wenig gegessen haben. Deswegen passiert es ja auch ganz oft den Leuten, die tagsüber zu wenig essen, dass sie abends so einen Bärenhunger bekommen, dass sie dann über die Stränge schlagen, ja, dass der Körper dann da kompensiert. Deswegen sage ich, versuch nicht, deinen Körper auszutricksen, indem du tagsüber nichts isst und dann irgendwie abends über die Runden kommst, sondern dein Körper wird sich das abends wieder zurückholen. Und das ist dann auch häufig der Zeitpunkt, wo dann zum Beispiel Fressattacken entstehen. Warum ist abends dieser kritische Zeitpunkt? Weil da der Körper zur Ruhe kommt, der Stress fällt ab, dieses Energiedefizit ist entsprechend groß, das hat sich aufgebaut über den ganzen Tag. Und da ist es dann ganz, ganz schwer, häufig diese Reißleine zu ziehen, ja, und dieses Stoppsignal zu setzen.
Was würdest du sagen, was kommen für Leute zu dir? Also was sind so die häufigsten Ernährungsfails oder was glaubst du, was ist das so?
Gut, wenn wir uns jetzt mal die Herausforderungen des heutigen modernen Lebens anschauen, vor allen Dingen Frauen, ich betreue sehr viele Frauen, Frauen tragen heute natürlich eine besonders hohe Verantwortung und erfüllen ja häufig ganz viele Rollen. Zum einen sind sie Mutter, Partner, dann sind sie aber weiterhin teilweise voll berufstätig und sie selbst kommen da oft viel zu kurz. Ja, das heißt, sie nehmen sich zum einen nicht die Zeit, sie finden aber auch nicht die Zeit für sich selbst, um sportlich aktiv zu sein, um sich um die Ernährung zu kümmern. Ernährung ist ja eher beiläufig. Ja, man nimmt sich keine geregelten, man nimmt keine geregelten Mahlzeiten zu sich, sondern isst irgendwie zwischen Tür und Angel hier mal ein bisschen. Das, was übrig geblieben ist vom Kind, wird dann auch noch nebenbei gegessen, weil man will es ja nicht wegschmeißen oder weglegen. Und genau das, was ich zu Beginn meinte, mit diesen Frauen oder mit den Klienten erarbeiten wir dann wirklich erstmal eine Struktur, die sich auch nahtlos in ihren Alltag eingliedern lässt. Ja, also es geht ja nicht darum, irgendwie ein künstliches Konstrukt aufzusetzen oder zu arbeiten, sondern zu gucken, okay, wie ist dein Alltag strukturiert? Was hast du für Verantwortung? Was hast du für Zeiten, die du dir rausnehmen kannst? Und in diesen Zeiten, da drumherum, planen wir dann auch eine gute Ernährungsstruktur ein. Und das ist jetzt nicht mit einem festen Ernährungsplan, weil da bin ich gar kein Freund von. Das machen wir nur zu Beginn, um den Leuten so eine Idee zu geben, wie das möglicherweise langfristig auch aussehen könnte. Aber wir arbeiten mit den Leuten dahin, dass sie selbst Ernährung verstehen. Das finde ich ganz, ganz wichtig, weil wenn du immer mit Ernährungsplänen arbeitest, dann bist du ja abhängig davon. Du hast nichts gelernt. Ja, du arbeitest immer nur einen gleichen Plan ab und dir fehlt auch diese Flexibilität. Und ich finde, gerade diese Flexibilität ist super wichtig. Gerade dann, wenn man eben auch mal am Wochenende brunchen gehen möchte, aus seinen Routinen ausbrechen möchte, aber nicht gleich diese Sicherheit verlieren möchte. So, oh Gott, jetzt kann ich mich nicht an meinen Plan halten und jetzt ist es, jetzt fühle ich mich unsicher. Nein, wir arbeiten mit den Leuten so eng zusammen, dass wir zusammen etwas kreieren, ein Konstrukt, wo sie dann sagen, hey, das kann ich für mich so adaptieren, das kann ich auch alleine umsetzen.
Mega. Was würdest du sagen, Carmina? Gibt es Nahrungsmittel, die besondere psychogene Wirkungsweisen haben? Ich glaube, wir hatten das einmal. Also gibt es Sachen, die Depressionen auslösen, Angst auslösen? Gibt es Menschen, wo du sagst, ah, okay, da ist ganz viel davon. Ist ja klar, dass er das hat. Also gibt es sowas für dich?
Schwierig. Wir sehen schon einen Zusammenhang zwischen einer sehr schlechten Ernährungsweise und dem psychischen Wohlbefinden. Auch zum Beispiel starkes Übergewicht steht auch in Verbindung mit einem erhöhten Aufkommen von psychischen Problemen, was auch immer das ist. Leute, die natürlich anfällig sind für Depressionen oder für psychische Erkrankungen, die sind natürlich besonders gefährdet. Und wir sehen genauso umgekehrt, dass eine gute Nährstoffversorgung, eine gesunde Ernährung, aber vor allem auch Sportaktivität einen sehr positiven Beitrag dazu beiträgt, dass man sich psychisch insgesamt besser fühlt. Ja, also da sehen wir schon einen Zusammenhang. Ich würde es jetzt aber nicht auf einzelne Lebensmittel beziehen und sagen, wenn du das isst, dann geht es dir mental schlechter.
Ja. Und diese Verbindung zwischen Sport und Psyche ist auch spannend, dass Depression senken kann und alles. Also für jeden, der keinen Bock hat, man macht aber auch was mit der Psyche. Ne? Also es gibt ja auch ganz viele Leute, die sagen, ja, ich bin schlank, warum soll ich Sport machen? Gesundheit, ja, dann sterbe ich 5 Jahre früher, Hauptsache ich habe keinen Sport gemacht, aber dass das im Jetzt die Psyche beeinflussen kann, das ist noch nicht so in aller Munde, habe ich den Eindruck.
Ja, und da gibt es mittlerweile sehr, sehr gute Evidenz, die das belegt, dass das auch therapeutisch eingesetzt wird, also auch um Depressionen zu behandeln, um also therapeutisch zu begleiten. Und ich meine, jetzt gibt es so dieses Buzzword Longevity, ja, und spätestens jetzt sollte jeder verstanden haben, dass Muskulatur wirklich auch die Währung der Gesundheit ist, ja, um lange, lange auch wirklich selbstständig zu bleiben, um fit alt zu werden. Und du, ich bin ein ganz, ganz großer Befürworter von vor allem vom Krafttraining, weil das ja nachweislich auch den stärksten positiven Effekt hat auf eine lange, gute Gesundheit. Ja, also ich finde das ganz wichtig, auch immer wieder zu betonen, dass gerade für Frauen das Thema Krafttraining natürlich einen besonders hohen Stellenwert hat, weil Frauen einfach ab einem gewissen Alter natürlich einen erhöhten Muskelabbau haben. Ja, spätestens ab der Perimenopause, Menopause geht es dann bergab und vor allem auch das Osteoporoserisiko, was in der Zeit steigt. Und Krafttraining ist nun mal auch die Sportart, die den stärksten präventiven Charakter hat, was die Knochengesundheit angeht. Und das kannst du nicht mit einem Walking, nicht mit Joggen und so weiter erreichen. Ja, da brauchst du wirklich auch höhere Widerstände über ein entsprechendes Gewichtstraining. Und das muss jetzt auch kein Hardcore-Bodybuilding-Training sein, aber es muss schon anstrengend genug sein, um den Körper auch einen gewissen Reiz auszusetzen. Aber ja, und interessant ist ja auch, dass das wissen wir auch schon seit vielen, vielen Jahren, das habe ich schon im Studium gelernt, dass Muskeln während des Trainings auch Botenstoffe ausschütten, die antientzündlich wirken, ja, und die sich auch positiv auf die Psyche auswirken. Also es hat eine unglaublich präventive Stärke, wenn wir ein regelmäßiges Krafttraining praktizieren. Also
wenn du jetzt jemanden hättest, Karl-Mine, der sagt, ja, okay, ich mache aber gerade gar keinen Sport und habe ich nicht so Lust. Was wären so Sachen, die du ihm sagen würdest, jetzt jemand, der gar nichts macht, dass er erstmal anfängt? Was wäre was Gutes?
Bevor ich mit dem Sport einsteige, würde ich die Person erstmal dazu motivieren, regelmäßig in Bewegung zu kommen. Also es gibt ja diese 10.000 Schritte am Tag Regel. Ich wär super, super happy, wenn wir so diese 7.000 bis 8.000 täglich schaffen. Da sehen wir nämlich auch von der Datenlage, dass wir dort wahrscheinlich schon alle positiven Effekte haben, was auch die Gesamtsterblichkeit angeht. Von dem her wäre das Erste, die Person überhaupt zu mehr Bewegung zu motivieren, Schritt 1. Und im zweiten Schritt würde ich dann erstmal natürlich gucken, was macht der Person Spaß. Es bringt nämlich gar nichts zu sagen, du musst jetzt Krafttraining machen und ins Fitnessstudio gehen und dann mit freien Gewichten trainieren. Ich würde immer gucken, was macht der Person Spaß, denn das, was ihr Spaß macht, ist mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit auch nachhaltiger. Das heißt, sie wird freiwillig dorthin gehen. Wenn du mir jetzt sagst, du Carmine, ich mag kein Krafttraining, aber Zumba mache ich total gerne. Ja, natürlich wäre Krafttraining ideal, aber wenn du durch das Zumba zweimal die Woche dich extra bewegst und einfach Spaß hast an der Sache, dann mach bitte Zumba. Mach irgendwas, mach das, was dir Spaß macht. Und vielleicht schaffen wir es ja dann, Kompromiss zu finden und zu sagen, ey, mach doch zweimal Zumba und vielleicht kannst du ja nach dem Zumba-Kurs, wenn du schon im Fitnessstudio bist, nochmal eine halbe Stunde Krafttraining dranhängen und gut ist. Ja, es muss ja auch nicht stundenlang sein. Zweimal 30 Minuten Krafttraining wäre auf jeden Fall schon eine sehr, sehr gute Basis für die meisten. Aber vielleicht kann man es ja noch charmant verpacken mit einer anderen Aktivität, die einem sehr viel Spaß macht, wenn man schon mal im Studio ist.
Ja, toll. Das ist eine super gute Verknüpfung von Gewohnheiten. Und was hältst du von diesen Home-Workouts, wo irgendwie so 10 Minuten jeden Tag? Wie glaubst du, das ist effektiv oder glaubst du, der Mensch braucht die anderen, wenn er Sport macht?
Also pass auf, ich weiß, damit werde ich jetzt einigen auf den Schlips treten und an der Stelle nichts gegen Homeworkouts, weil nochmal, alles ist besser als nichts und Homeworkouts sind für viele auch die einzige Möglichkeit, sich überhaupt sportlich zu betätigen. Ich denke jetzt hier wirklich an alleinerziehende Mütter, die nicht viel Unterstützung haben, ne, die sich um die Kinder kümmern müssen und die wirklich nur ihre 10, 15 oder vielleicht 20 Minuten finden und daheim schnell mal den Fernseher anzumachen, YouTube anzuschalten und ein Homeworkout zu machen. Go for it und Props dafür. Ja, sei stolz, weil, ey, das ist wirklich mein allergrößten Respekt, wenn du das in so einer Situation dann trotzdem machst. Aber Fakt ist nun mal, dass du mit diesen Eigenkörpergewichtsübungen faktisch eben nicht diese Reize setzt auf die Muskulatur und vor allem auf die Knochen, die nötig sind, um Knochensubstanz zu halten oder Muskelmasse zu erhalten, geschweige denn neue Muskelmasse aufzubauen oder seinen Körper in Form zu bringen. Was ja immer, ist ja immer nur ein schöner Begriff für Frauen, dass du sagst, Bodyforming, am Ende ist es Krafttraining im Sinne vom Muskelaufbau. Damit formst du deinen Körper. So, und das schaffst du einfach nicht durch diese niedrigen Reize, die du zum Beispiel auch mit einem EMS-Training machst. Ja, also EMS ist ja auch so ein Thema, was ich auch gefragt werde. Was hältst du vom EMS-Training? Ja, ist halt leider auch nicht das, was sich viele drunter vorstellen oder wie es verkauft wird. Dein Körper braucht diese externen Reize. Ja, ist wie Schwimmen. Schwimmen ist auch super, aber es ist ein Ausdauertraining. Aber nur weil du gegen einen Widerstand schwimmst im Sinne vom Wasser, ist dieser Widerstand auch nicht hoch genug, um nochmal diese ganzen positiven Anpassungseffekte zu erfahren.
Was wäre so ein Krafttraining für Frauen? Das kann man ja dann nur im Fitnessstudio machen, oder?
Also du kannst das im Fitnessstudio machen oder wir arbeiten auch mit Klienten, die sagen, ich habe nur die Möglichkeit, über Homeworkout zu arbeiten. Es gibt ja auch mittlerweile super Kleingeräte. Es gibt Widerstandsbänder, vielleicht hast du die schon mal gesehen. Ja. Damit kann man arbeiten. Das ist ja auch ein äußerer Reiz. Es gibt Kettlebells, ja, die gibt es Anfang des Jahres auch immer im Discounter günstig zu kaufen. Du kannst hier online günstig ein Kurzhantelset kaufen, ein Langhantelset kaufen. Das sind jetzt keine großen Geräte, die kannst du ganz easy verstauen. Aber darüber schaffst du ja wieder externe Reize, die über deinen eigenen Körpergewicht hinausgehen. Das heißt, es gibt immer Möglichkeiten, um sich das Training schwerer zu machen. Aber nur mit Body Squats und mit ein paar Push-Ups bist du halt sehr limitiert.
Ja, spannend. Das ist, glaube ich, ein guter Punkt für alle, die sagen, nee, okay, wie kriege ich dann diese Gewichte oder so nach Hause? Und es ist spannend, weil dieses Homeworkout für diese Mutter, die du gerade beschrieben hast, die das in 15 Minuten macht, von der du erzählt hast, die könnte ja sich einfach dein Hanteln holen, oder? Schon mal genau. So zwei, drei Dinge bei Amazon bestellen. Und dann würde sie das direkt multiplizieren, das Ergebnis, wenn sie ja ohnehin die Ziele.
Direkt, genau. Das Ergebnis wäre ein völlig anderes. Es wären die exakt gleichen Übungen, aber das Ergebnis wäre ein völlig anderes. Nur aufgrund der Tatsache, dass sie die Reizschwelle erhöht.
Wahnsinn. Allein das ist so ein unglaubliches Wissen, weil ich kenne viele, die diese Homeworkouts machen, aber ich weiß gar nicht, ob die alle Hanteln oder so haben, müsste ich mal fragen. Oder ich kann mir vorstellen, die Leute, die sagen, oh, jetzt fange ich erstmal an, das ist mir schon viel zu viel Homeworkout. Aber dann dieses Wissen, was du jetzt hast, das ist ja total viel. Was würdest du sagen, du wolltest doch was sagen, sag gern.
Ja, das ist auch Trainingswissenschaft, ne? Das ist unwiderlegbar, das ist so. Ich glaube, warum diese Homeworkouts auch so eine Beliebtheit erfahren oder häufig auch als das einzig Wahre von vielen verstanden werden. Die Leute, die das promoten, die haben ja ganz oft auch wirklich eine ganz tolle Figur. Und das suggeriert eben, hey, schau mal, die hat so eine tolle Figur, die macht Homeworkouts, also hat sie diese Figur mit Homeworkouts erreicht. Die Wahrheit ist aber eine andere. Diese Körper sind durch das Fitnessstudio so aufgebaut worden und jetzt vielleicht durch die Homeworkouts so erhalten. Ja, oder das wird ergänzend dazu gemacht. Ja. Aber diese Frauen oder Männer haben diese oder auch teilweise diese Thibaut-Kurse, wenn du vorne diese Ultra-Fit-Männer siehst, das haben die ja nicht mit Thibaut gemacht. Ja, das wurde im Fitnessstudio erarbeitet durch schweres Gewichtstraining und wird quasi durch das restliche Training drumherum gehalten oder eben, du verstehst, glaube ich, worauf ich hinaus will.
Toll. Ja, das ist dann der Trugschluss, dass man denkt, das wäre nur dadurch.
Genau.
Was würdest du denn sagen jetzt zum Ende des Podcasts, Carmen, eine Sache, die du, wenn jemand jetzt bei uns reinhört und sagt, die ist spannend, was sie reden, oh je, wenn ich das höre, ich mache gar keinen Sport in meiner Ernährung, ich bin eben diese eine im Dönerladen. Was sind denn so drei Sachen, mit denen man anfangen kann? Weil ich finde immer, man muss immer gucken, wo jemand anfängt, dass der Berg nicht so hoch erscheint. Und dann kann man ja immer weitermachen. Von da.
Also die Frage ist, was ist das Ziel der Person? Hat sie das Ziel abzunehmen? Hat sie das Ziel, allgemein gesünder zu leben? Dann würde ich sagen, also fang erstmal an, dich täglich mehr zu bewegen. Ja, setz dir einfach mal so diese 7.000 bis 8.000 Schritte als Minimum. Mehr ist immer gut, aber das wäre jetzt erstmal ein guter Start, 7.000 bis 8.000 Schritte täglich. An zweiter Stelle würde ich sagen, erhöhe deinen Proteinanteil. Fang mal an so mit dem 1,5-fachen bis doppelten von deinem Idealgewicht. Das ist ganz wichtig zu betonen, ne? Für eine übergewichtige Person bitte nicht an dem aktuellen Gewicht orientieren, sondern immer an dem entweder Zielgewicht oder Normalgewicht. Ja, fang damit mal an, das 1,5-fache bis doppelte. Und die einfachste Möglichkeit wäre, wirklich ab jetzt zu jeder Mahlzeit eine Proteinquelle zu ergänzen. Ja, ganz bewusst. Thema bewusst ernähren. Und als drittes würde ich sagen, fang an, regelmäßige Mahlzeiten zu dir zu nehmen. Regelmäßige Mahlzeiten, proteinreich, mehr Bewegung, genau. Und wenn ich noch einen vierten dazu geben darf, dann ist es tatsächlich auch so dein Thema, einfach unnötigen Zucker konsequent streichen. Und das heißt, und das möchte ich vielleicht auch nochmal so zum Abschluss sagen, ich bin niemand, der Zucker verteufelt. Ja, ich bin auch der festen Überzeugung, egal wie du es drehst und wendest und so viel Mühe du dir gibst, du wirst immer irgendwo mit Zucker konfrontiert und ganz streichen kannst du sowieso nicht. Ja, aber umso wichtiger ist es, dass wir den absolut unnötigen Zucker bestmöglich aus unserer Ernährung eliminieren. Und das sind nun mal Getränke, die stehen auf Platz 1, ist nach wie vor immer noch die Nummer 1 Zuckerquelle in Deutschland, in Europa und weltweit. Und das sollte eigentlich nicht mehr sein, das müsste eigentlich nicht mehr sein. Das ist unglaublich. Ja, dass auch nicht besteuert wird, aber da haben wir natürlich eine riesen Lobby dahinter, das muss man ganz klar sagen. Und wir sehen ja auch in Ländern, wo es diese Zuckersteuer gibt, dass insgesamt der Konsum deutlich runtergeht. Ja. Aber gezuckert, also so lange Rede, kurzer Sinn, auf jeden Fall auch Zucker, soweit es geht, aus der Ernährung zu streichen, zu reduzieren oder sinnvoll zu ersetzen.
Ja, mega. Carmina, ich danke dir total. Ich habe mich so gefreut, dich jetzt auch wiederzusehen und mag total, dass du so uneitel die Sachen so präsentierst und jeden abholst, wo er ist und gar nicht so verurteilend bist. Weißt du, es gibt ja auch so Leute, die so, ich weiß nicht, wie so ein Gott dann darüber...
Ernährungspapst. Ja,
ja,
das finde ich ganz schlimm.
Ja, dann denkt man auch, mein Gott, also du holst irgendwie alle ab, wo sie sind und man denkt so, ja, okay, krass, jetzt schaffe ich das. Also ich werde alles, du schickst mir alles auch nochmal von dir verlinken, man findet dich, man kann den ersten Kontakt mit dir einfach bei Instagram, da kriegt man dich so richtig mit und versteht, wer du bist. Habe ich mich auch so durchgeklickt damals, so, als ich das Interview mit dir hatte und war so, jetzt gucke ich die ganze Zeit seine Videos. Und ja, danke, dass es dich gibt.
Danke für die Einladung und sehr, sehr gerne wieder. Ich bin gespannt, wie die Episode ankommt. Freue mich natürlich auch, wenn der ein oder andere zu mir rüberhopst und sich inspirieren und motivieren lässt. Und wenn Fragen da sind, dann schreibt mir gerne eine Nachricht. Ich bin sehr, sehr aktiv und schaue immer, dass ich recht zeitnah auch antworte.
Ich hoffe, es war interessant und spannend für euch. Ich habe noch gedacht, diese Hanteln, die werde ich mir auf jeden Fall auch holen. Und ja, genau, zu IQ's Kitchen oder Carmine oder Coach, wie ihn alle nennen, verlinke ich dir alles in den Shownotes. Der Mann macht richtig gute Sachen. Also schau super gern vorbei. Und ja, ihr Lieben, schaut auch gern bei mir vorbei bei Instagram. Das salzige, dieses salzige Caramel Brownie. Boah, wirklich, das wartet schon im Kühlschrank auf mich. Das werde ich auf jeden Fall jetzt morgen oder übermorgen teilen. Und freue mich riesig, wenn ihr mir schreibt, wenn ihr nachpackt. Ich habe super viel Rückmeldung zum Käsekuchen bekommen, zum zuckerfreien. Also der kam anscheinend auch sensationell an und ganz viele haben auch die industriezuckerfreien Jogurtten gemacht. Ich wünsche euch jetzt eine ganz, ganz gute Woche. Ich freue mich total, wenn wir uns hören, wenn wir uns sehen bei Instagram mit ganz vielen Impulsen. Ich freue mich immer, wenn du mir schreibst. Ich freue mich riesig, es kommen jetzt bald ganz tolle neue Projekte. Ich bin immer so ein bisschen, den Aberglauben, dass es immer gut ist, so zu machen wie die Hühner. Erst gackern, wenn das Ei gelegt ist, deswegen erzähle ich immer erst, wenn die Sachen fertig sind davon. Wahrscheinlich machen das alle andersrum, aber ich mache es immer so rum. Erst das Ei legen, dann gackern. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall riesig, wenn ihr vorbeischaut und wenn ihr mir schreibt. Und ich bin immer neugierig. Mir haben ganz viele jetzt auch zu ihrem Januar, zu ihren Vorsätzen geschrieben. Ganz viele haben mir gesagt, sie backen noch ganz viele Rezepte aus dem Zuckerfrei Weihnachten E-Book. Das fände ich auch spannend, dass das noch gebacken wird. Aber da kommt jetzt ganz, ganz viel mehr noch für den Rest des ganzen Jahres und ganz viele leckere Rezepte, wirklich die den Geist stärken, die nähren, die gesund sind, die wohltuend sind und wirklich keiner muss verzichten. Das sagt Carmine auch. Also da bin ich der gleichen Überzeugung. Niemand muss verzichten und man kann alles in industriezuckerfrei nährend und gesund machen. Wirklich. Ich werde jetzt zu meinen salzigen Karamellbrownies abzischen in die Küche. Und verlinke euch alles in den Shownotes und freue mich auf alles, was kommt. Und ja, danke, dass ihr mit auf der Reise seid. Und wenn ihr Lust habt, den Podcast zu unterstützen und einmal runter zu scrollen, da ist ein direkter Link, da draufklicken, 5 Sterne geben und einfach schreiben, was dir der Podcast bringt. Und das sage ich wirklich nicht aus irgendwelchen Ego-Anteilen, sondern weil wenn deine Bewertung, deine Rezension, was dir der Podcast bringt, da steht, dann wirklich, das ist wie bei Amazon. Wir vertrauen dann mehr und ich kann den Podcast machen, aber dass wir den zusammen tragen, das ist wirklich the base. Deswegen, ich würde mich von Herzen freuen, wenn du an der Bahn stehst oder zu Hause bist. Einmal runter, da ist direkt der Link. Da steht Podcast bewerten. Es geht in, würde ich sagen, 30 Sekunden. Und wer weiß, wer das liest und es trägt sich weiter. Und ja, wenn du den Podcast empfehlen willst, bei WhatsApp teilen willst, an deine Mama, an deinen Papa, an deine Cousinen, Freunde, Schwestern, das ist natürlich auch immer super willkommen. Und da freue ich mich sehr. Also Lieben, jetzt höre ich aber auf. Buona serata und wir hören uns nächste Woche. Alla prossima, denn zuckerfrei beginnt im Kopf. Deine Lea.